fällt ja immer schwer, bei diesem Mosebuch, zweiten Mosebuch, etwas auszulassen. Man würde immer gern direkt unmittelbar weitermachen, wo Sie heute Morgen aufgehört haben. Ich wollte aber jetzt eigentlich den Schwerpunkt legen auf zweiten Mose 5, Vers 20 bis Kapitel 6, Vers 2 oder 3. Eine ganz merkwürdige Sache, die Sie auch in Ihrem Leben oft erlebt haben, dass Gott seine besten Leute zerbricht. Sie haben richtig gehört. Seine besten Leute zerbricht, um sie tauglich zu machen zum Dienst. 2. Mose 5 und Vers 20 ab. Ich erzähle noch mal, was dazwischen lag. Mose hat sich ja gewunden, das hatten Sie heute Morgen. Er wollte nicht zum Pharao gehen und er sagte, ich kann das nicht und meine Gaben sind dafür nicht da. Und Gott nötigt ihn und sagt, geh, du musst gehen, ich rufe dich. Und er kann dem nicht ausweichen. Und dann geht Mose mit seinem Aaron, geht dort zum Pharao und das Unternehmen scheitert. Sie haben Misserfolg. Herr, wie kannst du mit deinen Leuten eigentlich so umspringen? Wir fragen das ja heute dauernd wieder. Warum lässt Gott so Schweres zu bei den Katastrophen, beim Tsunami und so weiter? Und wir haben überhaupt vergessen, dass Gott mit uns auf eine fremde Weise umspringen kann. Und da muss man ganz besonders herhören, warum Gott das so tut. Er tut das. So wie er auch seine Leute zerbrechen kann. Und als sie von dem Pharao weggingen nach dieser missglückten Mission, also da waren zunächst waren das die Aufseher, die Israeliten, die neuen Befehle empfangen hatten, dass sie jetzt noch das Häckselzeugs auch noch selber beschaffen müssen und doppelte Fronleistung haben, begegneten sie Mose und Aaron, die da standen und auf sie warteten. Die hatten vorher ihre gescheiterte Mission und sprachen zu ihnen, der Herr richte seine Augen wider euch und strafe es, dass ihr uns in Verruf gebracht habt vor dem Pharao. Die halten das also, die Ältesten von Israel halten das Mose und Aaron vor. Ihr habt uns in Verruf gebracht vor dem Pharao und seinen Großen und habt ihnen so das Schwert in ihre Hände gegeben, uns zu töten. Was ihr gemacht habt, euer Besuch beim Pharao hat genau das Gegenteil bewirkt und ihr seid schuld, wenn wir jetzt umgebracht werden. Mose aber kam wieder zu dem Herrn und sprach, Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Warum hast du mich hergesandt? Er wollte ja schon gar nicht. Herr, warum hast du dann mit mir angefangen? Ihr habt doch gewusst, dass es nicht gelingen kann. Denn seitdem ich hingegangen bin zum Pharao, um mit ihm zu reden, in deinem Namen hat er das Volk noch härter geplagt und du hast dein Volk nicht errettet. Da sprach der Herr zu Mose, nun sollst du sehen, jetzt sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Denn durch eine starke Hand gezwungen muss er sie ziehen lassen, ja, er muss sie durch eine starke Hand gezwungen aus seinem Land treiben. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr. Ich bin erschienen Abraham, Isaak und Jakob als der allmächtige Gott. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht offenbart. Haben Sie einmal in Rom diese herrliche Darstellung von Mose gesehen? San Pietro in Vincoli, in dieser Kirche, hat Michelangelo eine wunderbare Darstellung von Mose gemacht. Nicht eine Falte im Gesicht. Ein athletisch schöner Mensch. Michelangelo, der Renaissance-Künstler, hat das ja fertiggebracht. Die ganzen Träume von einem schönen Menschen in diesem Mose darzustellen. Und für uns ist ja der Mose auch so ein ganz großer im Reich Gottes, muss ein toller Mann gewesen sein. Aber falscher hat man ihn nicht darstellen können, als Michelangelo es getan hat. Kunstwerk hin, Kunstwerk her. Der Mose war ein ganz verzagter, zerbrochener Mann. Wie übrigens alle Leute, die Gott segnen konnte. Sie haben das vorher erwähnt mit den Lebenskrisen. Es ist erstaunlich, wenn man da mal auf die Spur geht, warum konnte ein Bodenschwing gebraucht werden? Weil Gott sein Leben zerbrochen hat. Als er auf der Bank saß und vor den Gräbern saßen vier Kinder. Und das Haus war leer. In 14 Tagen. Über Weihnachten alle vier Kinder weggenommen. Und er sagt Bodenschwing später, da hat Gott mich zubereitet. Für die Aufgabe, die in Bethel auf mich wartete. Ob Sie Calvin sehen oder die großen Missionsleute. Und ich bitte Sie immer wieder, dass Sie einfach offen sind dafür und hinhören, wenn Sie andere Christen treffen. Viele wagen es gar nicht zu sagen. Ich habe es oft gehört aus dem Mund von Missionaren, die Gemeinde erwartet von mir immer Erfolgsberichte. Nein, ihr müsst von eurem Misserfolg erzählen. Da muss die Gemeinde das mittragen. Von eurem Scheitern, von euren verschlossenen Türen, von eurer Mutlosigkeit, von eurer Depression. Wissen Sie, dass die Gemeinde Jesu nicht bloß ein triumphierende Schar ist? Da lesen wir, dass ein Apostel Paulus in der Bibel, die so nüchternes Buch ist, dass ein Apostel Paulus verzagt war am Leben in der Provinz Asien. Und schon gemeint hatte er alles aus, er müsste sterben. Wissen Sie, das gibt es in der Gemeinde Jesu. Wie schwer war das für den Paulus, als er den Trophimus krank in Milet zurücklassen musste? Konntest du nicht beten, Paulus? Hast du ihm nicht die Hände aufgelegt? Sag, ich hab's getan. Auch im Blick auf seine eigenen Leiden. Warum hast du nicht 10-mal gebetet? Paulus sagt, ich habe 3-mal gebetet, dann wusste ich, ist der Weg des Herrn für mich. Und jetzt gehen wir mal zu dem Mose. Er hatte ja in seinem Leben irgend sowas, wie das, was der Michelangelo in dieser herrlichen Plastik da, in diesem Marmorbild machen wollte. Er war ja Adoptivsohn der Tochter Pharaos. Eine größere Karriere kann man sich ja gar nicht vorstellen. Wenn man von dem einmal sie herkommt und sie überlegt, was der Mose alles geleistet hat. Der war ja an den Universitäten geschult mit dem ganzen Geist Ägyptens. Ich weiß nicht, ob Sie mal eine Ägyptenreise gemacht haben. Normalerweise beelendet es uns heute, wenn wir diese tollen Präsentationen erleben an den Pyramiden von Gizeh. Meist im Dunkeln machen das die Ägypter super heute. Oder bei den Tempeln in Karnak und wo die überall da sind. Diese Präsentation, es ist ja sowas wie Esoterik gewesen. Die Ägypter haben ja die Todesmacht ganz stark empfunden. Und da war irgendwo die Sehnsucht doch, wie kann man zu Gott vordringen und aus dieser Welt herauskommen. Und dann beelendet es uns. Und da versteht man erst, wo Gott eigentlich sein Volk herausgerufen hat. Aus dieser trostlosen Hoffnungslosigkeit Ägyptens. Wenn man sich mal vorstellt, für die paar Pharaonen haben sie diese riesen Pyramiden gebaut. Das waren ja nur Grabstätten. Was für ein Quatsch. So ein teures Grab mit den Riesensteinen und da die Schatzkammern und alles. Und der Mensch hatte keine Zukunft. Und bei den Pharaonen hat man gehofft, dass irgendwo sie vielleicht auf einem Boot da hinübergehen können, noch in ein anderes Reich aus der Finsternis. Und dann die Angst dauernd vor diesen dämonischen Gewalten, die sie umgeben hatten. Und da war Mose aufgewachsen. Gelehrt, wir wissen nicht, was hat er studiert, wahrscheinlich alles, Medizin, Jura, er war gebildet, er hatte Einfluss, er hat die Diplomatensprache beherrscht, das war ja wichtig. Wenn man sich gestellt hat, die Israeliten brauchen einen Führer, Mose war der begabteste Führer. Und Gott konnte all die Gaben Ägyptens nicht gebrauchen. Wir denken manchmal auch, wenn wir vor dem Spiegel stehen, Gott hat uns berufen, wir können das. Wie oft erleben wir das, dass junge Leute sagen, ich kann so gut reden, ich möchte jetzt auf die Kanzel oder so. Das ist ein ganz großes Problem. Oder ich bin so charmant oder ich bin so gut. Der Mose hatte alle Gaben und Gott hat ihn nicht gebrauchen können. Als er dort beim Dornbusch stand, hat Gott ihm alle Sicherheit weggenommen, alle irdische Sicherheit. Warum ist Gott so brutal? Weil Gott ganz deutlich unterscheiden will, dass er sein Volk nicht befreit durch Menschentat, sondern das ausschließlich Gottes eigenes Wunder. Dass ich es recht verstehe. Nicht, dass wir nicht Wunder erleben, aber dass Gott das nicht gemixt haben will mit unserer eigenen Einbildung, mit unserem Stolz. Und vielleicht ist heute auch in der ganzen Gabendiskussion manchmal sowas drin, dass wir immer wieder meinen, wir machen das schon. Und dann sind wir überrascht, wenn in unserem Leben Gott uns Wege führt, wo er Stück um Stück unsere Sicherheit uns wegnimmt. Wo es zum Scheitern geht. Ich erzähle immer so gern die Geschichte, wie ich junger Pfarrer war im Schwarzwald. Ich war mit 22 Jahren mit meinem Studium damals fertig in der Uni und habe früh begonnen im Schwarzwald und habe gedacht, nun, vielleicht habe ich auch noch gedacht, ich würde in Stuttgart Jugendpfarrer werden. So denkt man als junger Mensch natürlich. Und dann ging das alles sehr kompliziert und irgendwo in einer Gemeinde mit Heimatvertriebenen im Schwarzwald war ich der erste Pastor und habe dort begonnen. Und ich dachte, jetzt machen wir richtig Betrieb und jetzt machen wir Jugendarbeit und Programm aufgestellt und alles organisiert. Und nach ein paar Wochen knipse ich das Licht an und warte und die Zeit vergeht und es kommt niemand mehr. Das habe ich in Stuttgart nie erlebt. Und das war mein Start. Ich dachte, jetzt haben die einen jungen Pfarrer bekommen und der macht es gut. Und da war kein Fußballspiel im Fernsehen übertragen, dass deshalb vielleicht die jungen Leute nicht gekommen wären. Nein, das hat sie einfach nicht interessiert, obwohl es ein gutes Programm war. Und ich bin damals heimgegangen und hatte einen freien Abend und habe in der Bibel gelesen. Und da bin ich auf das Wort im Jesaja gestoßen, dass Gott unser Feind wird und wieder sein Volk streiten kann. Und ich habe gemerkt, Herr, da war viel falsch bei mir in meiner Einstellung. Und wir haben später an diesem Platz erlebt, dass wir mit 200 jungen Leuten Bezirksbibelstunde hatten. Weil es Gott getan hat. Und weil Gott es gemacht hat. Und es ist manchmal so wichtig, dass Gott es aus unserer Hand wegnehmen muss. Und weil er seine Leute dorthin führen muss. Dass dieser Mose ja gar nicht sagt, Herr, ich habe doch alle die Gaben, die du mir da gegeben hast in Ägypten. Nein. Er steht da und sagt, ich kann das gar nicht reden. Und deshalb wird ihm der Aaron zur Seite gestellt. Und Gott sagt, ja, vergisst du, dass ich der bin, der das alles tut, der redet und wirkt? Und es ist ja in der Tat interessant in der Geschichte des Reiches Gottes immer wieder, dass Gott durch ganz schwache Leute ganz große Wirkungen erzielt hat. Und das ist ja alles nur erzählt, damit wir mehr auf den lebendigen Gott blicken. Und ganz anders mit ihm rechnen. Er, der mich berufen hat, der muss es doch wissen. Deshalb mit den Lebenskrisen, da geht es nicht bloß darum, dass es etwa bei uns im Leben manchmal Enttäuschungen gibt. Warum hat Gott in unserem Württemberger Land die größten Wirkungen der letzten 200 Jahre durch einen Mann gemacht, der so krank und schwach war, dass er nur 100 Predigten halten konnte, war er tot. War Ludwig Hofacker. Der so eine Stimme hatte, die man kaum verstehen konnte. Er sprach nur das übliche Honoratiorenschwäbisch. Weiter kam er nicht. Aber er brannte mit seinem Jesuszeugnis davon zu reden, dass wir verlorene Leute ohne Jesus sind. Und damit hat er unser Land bewegt bis in unsere Tage hinein. Und das hat Gott gefallen, das so zu tun. Und als damals der Studienfreund Albert Knapp zu ihm kam und ihm einen Krankenbesuch machen wollte, als Ludwig Hofacker gar nicht predigen konnte, da war er so schwach, dass er im Krankenlager war noch, da hat Albert Knapp, der damals noch weit weg war von Jesus, hat ihm ein Büchlein von Jean Paul, dem großen Literaten, mitgebracht. Und Hofacker sagte bloß, das hilft doch mir nichts. Das ist doch ein verlorener, armer Mensch. Wir brauchen einen Heiland, Albert, der uns rauszieht. Ein paar Monate später hat Albert Knapp über der Passionspredigt von Ludwig Hofacker zum Glauben gefunden, an Jesus. und sein Leben ausgeliefert. Eines wünsche ich mir vor allem anderen, wo er das gedichtet hat, das herrliche Lied. Auf den gekreuzigten Jesus zu blicken, mein Heil in ihn zu suchen. Also nochmal, weil es ja gar nicht unserer Kraft ist, unser Vermögen, unser Können, nicht, dass Gott unsere Gaben nicht achtet. Er will ja noch viel mehr tun durch uns und wir sollen viel mehr unseren Blick immer fixiert haben auf Jesus. Und Sie können das jetzt durch die ganze Bibel hindurch verfolgen. Wie ein Apostel Paulus sagt im Philipperbrief, Philipper 3, das, was zurückliegt, achte ich alles für Dreck. Ich will doch nur umso mehr die Kraft des auferstandenen Jesus entdecken. Und darum haben wir eine große Meinung, dass Gott noch viel vorhat und dass er sie gebraucht und dass er durch ihr Leben ganz wunderbare Dinge wirken will. Gerade weil es nicht durch unser Können und Machen geht, sondern weil er der Herr ruft und er das allein in seiner Hand hat. Was war denn das Entscheidende von dem Mose? Das, was Sie jetzt hatten in den letzten zwei Bibelarbeiten. Er war doch ein Gesandter und ein Berufener. Das ist das Entscheidende. Wenn Gott uns in Dienst nimmt, gibt er die Gaben. Es ist interessant, dass ganz viele Leute die Gaben nicht hatten, bevor sie Gott berufen hatte. Aber als Gott sie berufen hatte, gab er ihnen die Gaben auch für diesen Dienst. Das können Sie ganz oft erleben, auch in den Gemeinden, aus denen Sie kommen, ob das in der Jugendarbeit ist oder die Gabe zum Erzählen im Kindergottesdienst oder ob das persönliches Zeugnis ist. Wo ein Mensch den Ruf Gottes hört, erlebt er, wie der lebendige Gott auch mächtig macht, weil er befähigt und weil er ihn in den Dienst ruft, weil Gott mächtig ist. Ich will das in deinem Leben tun. Ich will das tun. Und das hat also Mose begriffen, das wird erzählt im Kapitel 5 und Kapitel 4 zunächst. Und er geht dann schließlich mit dem Aaron zum Pharao im Glaubensgehorsam. Er hat ja vorher gesagt, es wird nichts. Und er geht im Gehorsam hin und sagt, gut, ich will mich blind führen, wie einen blinden Gaul führen lassen von Gott. Wenn Gott will, dann mache ich es. Auf sein Gebot werfe ich das Netz aus. Jetzt mache ich es einfach, gehe hin. Und dann misslingt das ganze Abenteuer noch. Hätten Sie das durchgestanden? Ich glaube, wir hätten gesagt, jetzt gebe ich es auf. Jetzt mache ich nicht mehr weiter. Und jetzt erinnern Sie sich auf einmal, und ich hoffe, dass es bei Ihnen kommt, sagt, wir hatten doch da vor ein paar Jahren, oder neulich war da so ein Brief mit einem Mitarbeiter, der auch so in der Krise war, und sagt, ich kann es einfach nicht, und ich steige aus der Arbeit. Erinnere mich mal, wie da auch schon ein lieber Mitarbeiter, ein Pilot, eine Missionsflugvereinigung, einfach sagte, lauter Schwierigkeiten, lauter Hindernisse, ich kann es nicht mehr. Und ich bin der Versager und es kommt nichts raus und es ist alles umsonst und vergeblich. Das ist ein ganz typisch normales Erleben im Reiche Gottes bei denen, die von Gott sich führen lassen und in seinem Dienst sind. Und er geht also dorthin und tatsächlich passiert dieses Übel, dass der Pharao natürlich sagt, wer bist denn du? Und vor allem, wer ist denn der Herr, in dessen Namen du redest? Natürlich, die Ägypter sagen, wir haben doch die ganzen Götter. Guck doch mal unsere Tempel an. Was soll denn das für ein Gott sein? Was soll er denn auch sagen? Wie soll er denn Gott einem gottlosen Menschen demonstrieren können oder das zeigen können? Du musst daran glauben. Eine völlig verzweifelte Lage. Und der Pharao hört nicht. Es wird uns ja in der ganzen Zeit beschäftigen, was ist denn das mit dem verhärteten Herzen? Und manche haben ja abenteuerliche Vorstellungen, als ob Gott Leute in die Hölle führen würde. Das ist ein Unsinn. Es gibt bloß dieses, dass Gott bei Menschen, die seinen Ruf nicht hören, auch schweigen kann. Und er kann sie in ihren eigenen Herzensgedanken schmoren lassen. Und das war das Furchtbare, wo sich das Herz des Pharao verhärtet. Wenn ein Mensch das Angebot Gottes und das Rufen Gottes überhört, Gott rufe noch, soll ich nicht endlich hören, das furchtbare Herr, Vielen Dank, dass du bei mir die Geduld gehabt hast, mir so lange nachgegangen bist. Das ist furchtbar, wenn Gott wirklich sagt, jetzt lasse ich dich, jetzt gib du mich dahin, wie den Pharao. Das ist das, dass Gott das tun kann. Und er sagt, jetzt hast du das, also er kann gar nicht mehr hören auf den Mose. Für ihn war das eben, da kommt einer daher von der Wüste und was will denn dieser Mose? Und er nimmt ihn nicht ernst und sagt, die Israeliten sind ja bloß übermütig. Die Israeliten sind nur übermütig. Selbst die Wunder, die nachher dann Mose vor Pharao tut, haben ja den Pharao gar nicht überzeugt, weil die Zauberpriester genau das Gleiche gemacht haben. Das ist das Tragische bei dem, der das Wort Gottes verwirft, dass er auch die Zeichen Gottes nicht verstehen kann. Und jetzt ist die allerschlimmste Situation entstanden. Mose und Aaron stehen da, die Führer der Israeliten empfangen ihre neuen Stückzahlen, was sie produzieren sollen, diese Befehle der Unterdrückung vom Pharao. Und die Ältesten, also die Brüder von Mose, von Israel, sagen zu Mose, wärt ihr doch nicht zum Pharao gegangen. Das ist jetzt natürlich noch das Allergrässlichste, dass die eigenen Brüder sagten, ihr könnt's eben nicht. Hat Mose gesagt, ich hab's doch gar nicht gewollt, ich hab's doch Gott schon immer gesagt. Gott hat mich doch in diese verrückte Situation hineingenötigt. Ich wollte doch gar nicht. Warum muss ich etwas tun, was ich noch nie wollte? Und dann sagt ihr noch, du bist eben ein Versager, lass doch. Du kannst eben nicht. In dieser trostlosen Verzweiflung ist nun dieser Mose, Vers 21 ist es, der Herr richte seine Augen wieder euch. Der Herr, ich sage, Gott möge dich strafen, dass ihr uns in Verruf gebracht habt vor dem Pharao. Ihr bringt uns in Lebensgefahr mit eurer ganzen Unternehmung. Sehen Sie, der Mose hat doch überhaupt noch nie gewollt. Er hat doch nicht nach diesem Amt getrachtet. Er war doch Viehhirte in Midian gewesen, wo er barfuß auf dem Sinai war. Und jetzt hat ihn Gott in diese Aufgabe hineingenötigt. Ja, warum? Warum? Wenn man irgendwo fragt, warum gehst du denn mit mir so hart um? Und jetzt müssen Sie verstehen, dass das eine ganz furchtbare Glaubenskrise ist. Aber diese Glaubenskrise muss jeder Christ an sich durchleiden und erleben. Wenn Gott anfängt in unserem Leben zu wirken und Jesus sein Evangelium uns sagt und wir zum ersten Mal anfangen, den Weg mit Jesus in der Nachfolge zu gehen, ist ja wie in unserem Leben, wie wenn die Hölle plötzlich los ist. Wie wenn, da spüren wir erst recht die ganze Macht der Finsternis, wie die tobt. Und dann wollen wir gegen die Sünde kämpfen, die sich regen, unser böses Herz. Wir merken, jetzt sind wir erst ganz hilflos und wir kommen gar nicht weiter. In der Nachfolge merken wir erst, wie schwach wir sind. Wir dachten, das wäre alles so leicht, mit Jesus zu leben. Und jetzt merken wir, halt mal, ich kann ihm ja gar nicht treu sein und ich versage ja und bin ja gar nicht gehorsam. Vers 23, seitdem ich hingegangen bin zum Pharao, mit ihm zu reden, hat das Volk noch härter geplagt und du hast dein Volk nicht gerettet. Er sagt zu Gott, Vers 22, Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Wir dürfen mit Gott kämpfen und ringen. Mose weiß, dass Gott einen Heilsplan hat, sagt, aber ich verstehe es jetzt nicht mehr. Wie geht das mit deinem großen Heilsplan jetzt weiter? Warum tust du so Schweres? Und dann kommt Kapitel 6, Vers 1, wo der Herr zu Mose sprach. Jetzt ist das Allerwichtigste, in diesen Krisenstunden redet der Herr mit uns. Redet der Herr mit uns. Das Wichtigste, wo wir Klarheit kriegen, ist im Wort Gottes. In der Stille mit Gott kämpfen im Gebet. Gebet, meine Not rausschreien. Herr, ich verstehe dich nicht. Warum tust du so? und dann hören, was der Herr sagt. Was sagt der Herr? Nun sollst du sehen, was ich tun werde. Mose, nicht du, ich will's tun. Ich will mich verherrlichen. Gott wartet immer nur auf Situationen, wo er in unserem Leben den ganzen freien Raum hat und er mächtig und wunderbar wirken kann. Es gibt keine Ausweglosigkeit, es gibt keine Hoffnungslosigkeit. Auch wenn Sie heute da sind und sagen, ich sehe gar nicht mehr weiter, wie es bei mir werden soll. Ich bin total verzweifelt. Weißt du, was das Problem ist? Es können Eheprobleme sein, Probleme mit den Kindern, das können Gesundheitsprobleme sein, menschliche Probleme und streitende Familie und der Gemeinde Probleme und alles. Wenn wir an dem Punkt stehen, wo Gott sagen kann, ich will jetzt handeln. Das will Gott. Darum hat er uns ja berufen. Darum hat er uns ja erwählt. Er will bloß gar nichts mehr eingemischt haben von unserem Stolz, von unserem Können, von unserer Macht. In Nairobi, der Hauptstadt von Kenia, da gibt's in dem Stadtteil Karen, wo die Karen Blixen gelebt hat, ihre Farm hatte, wer den Film Jenseits von Afrika mal gesehen hat, da gibt's ein Lokal, das ein Deutscher aufgebaut hat. Und wie das manchmal so bei den Deutschen ist, die machen das vorzüglich. Das ist eines der besten Restaurants von ganz Nairobi. Da gehen die Diplomaten zum Essen hin und es ist auch gar nicht sehr teuer. Da kriegt man alle Formen von Fleisch, von Zebra bis zum Elefantenfleisch und so weiter. Ganz, also ein exquisiter Laden. Und da haben unsere Mitarbeiter mich da mal hingeschleppt und gesagt, da sitzen wir noch zusammen, das musst du mal erleben. Und da waren wir. Und da kommt der Chef auch an unseren Tisch hin. Und wir unterhalten uns und hört, Sie sind aus Stuttgart, ich muss in 3 Wochen auch nach Stuttgart. Ich muss mich operieren lassen. Aber was haben Sie denn? Ich sage doch, ich habe eine Krebserkrankung am Hals und da gehe ich ins Katrinenhospital in Stuttgart. Und er sagte, aber es ist für mich kein Problem. Werde ich alles meistern. Sag, sind Sie so sicher? Und ich habe mich gefreut, es war ein toller Anlass, in Stuttgart ihn dann zu besuchen vor der Operation. Und dann sagt er, um mich brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Ich bin im Leben immer ein Gewinner. Ich bin Polospieler. Das sind die, wissen Sie, wie der Prinz Philipp in England, die auf dem Pferd da mit dem Ball da umgehen, Pferde reiten und da den Ball schlagen. Und ich bin im Leben immer ein Gewinner gewesen. Ich werde auch das durchstehen. Und habe ihm gesagt, und einmal sind Sie der große Loser, der Verlierer, wo alles verloren hat, weil Sie nie begriffen haben, dass nur das zählt, was Sie vor Gott haben. Und dann stehen Sie vor Gott mit leeren Händen da, an jenem Tag, wenn Sie für ihn erscheinen. Wir hatten ein wunderbares Gespräch im Katrinenhospital. Ich weiß nicht, was aus dem Mann geworden ist. Ich habe ihn nach der Operation noch besucht. Ich habe ihm auch Schriften dagelassen und habe ihm das groß gemacht und gesagt, das Wunderbarste im Leben ist, dass wenn Sie dem lebendigen Gott begegnen und merken, er macht erst mein Leben zu was Neuem. Das ist ein großer Irrtum, der sich auch in unserem Christenkopf oft einschlägt, dass wir uns einbilden, was wir alles machen. Und das große Wunder ist doch das, was der Mose erlebt. Ich bin da. Das ist doch die Stunde der Bekehrung, wo wir Jesus einlassen, unser Leben sagen, jetzt mache ich dir bloß Raum. Jetzt wirke du, Herr. Ich kann es nimmer meistern. Wie hat der König Hiskia gemacht, als er den Brief, den Schmähbrief von den Assyrern bekommen hat? Hat er den Brief genommen, im Tempel einfach aufgeschlagen und sagt, daher, jetzt haben wir den Salat. Jetzt musst du damit fertig werden. Toll, das Glauben. Ich kann es nimmer und ich meister das nicht. Und Ihre Probleme mit Ihren Enkelkindern oder Patenkindern, wo Sie sagen, die böse Wege, legen Sie es doch vor den Herrn hin. Der Herr erwartet gar nicht, dass wir das alles können. Und das ist auch nie eine Schande, auch wo Sie einen Dienst haben, sagen, Herr, ich weiß nicht, wie ich da reden soll und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Vor jedem Krankenbesuch im Krankenhaus war ich verzagt und mutlos. Ich weiß auch nicht, was ich sage. Herr, gib's jetzt, das richtige Wort. Wir wollen ja nicht labern.
ewig Quatsch reden. Und der Herr, jetzt musst du in dem Herzen wirken. Gerade in so einem Horseman, so hieß der, das Lokal von dem in Nairobi, von so großen Leuten. Herr, du bist doch der barmherzige Hirte, der ihn erreichen kann. Du kannst doch da hinkommen.
Ich werde durch eine starke Hand auch diesen Pharao bezwingen. Mir hat es immer Eindruck gemacht, wie unser Bischof Festo Kiwenschere in Uganda in der Zeit des schlimmen Diktators Idi Amin, es war ein grausamer, wüster Diktator, wenn Sie sich daran erinnern, der ja das Volk hat ausgesaugt und ach, wie viele Menschen er umgebracht hat und so weiter. Und der Festo Kiwenschere hat immer gesagt, ich bete jeden Tag, dass Jesus diesen Mann gewinnt. Ist nicht geschehen. Es war ja ein fanatischer Muslim, der Idi Amin. Er starb ja irgendwo im Exil im Saudi-Arabien oder wo. Aber ich finde das ganz toll, wenn Christen auch wissen, Herr, du hast so eine starke Hand, du kannst auch einen Bin Laden bekehren. Wir können Gott nicht vorschreiben, aber es war toll, weil wir immer sagen, Herr, ich traue dir noch Großes zu. Nicht, weil wir es könnten, aber weil du ein Herr bist, der schon Zeichen gesetzt hat und die Starken zum Raube nimmt. Wir wollen Großes von dir erwarten. Und wo du wirkst, da geschieht Großes. Auch dieser Pharao, der damals der Inbegriff aller Macht der Welt war, der muss sich beugen vor dem lebendigen Gott. Vers 2 im 6. Kapitel. Und Gott redete mit Mose und sprach, ich bin der Herr. Mir gefällt das immer so, dass das im Alten Testament kommt, ich weiß nicht wie oft, 6000 Mal glaube ich oder so, der Herr, wo Gott sich offenbart als der Herr. Und im Neuen Testament der schönste Ehrentitel für Jesus ist, Herr, gehe vor mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Die ganze Offenbarung der Macht Gottes in Jesus, so wie im Alten Bund schon. Jesus ist der Gottessohn. Die ganze Ohnmacht in unseren Kirchen kommt ja davon her, weil dieses Zeugnis von Jesus eingeschränkt ist mit allerhand verrückten Zweifeln, ob das die Osterzweifel sind oder ob das die Leugnung der Göttlichkeit Jesu ist. Das, was wir verkünden dürfen den Menschen, Jesus ist der Herr, der die Macht hat im Himmel und auf Erden. Und an ihn glauben wir, mit ihm rechnen wir. Und wir wissen, dass er uns herrliche Wege führt, auch wenn er nicht das tut, was wir wollen. Auch wenn er uns unbequeme Kreuzeswege führt, sind es dennoch Segenswege. Auch wenn er uns durch ganz schwere Prüfungen führt. Ich bin der Herr. Ich bin doch schon dem Abraham erschienen. Und habe mich ihnen offenbart mit dem wunderbaren Gottesnamen El Shaddai. Sie haben doch gerade die Bibel da. Schlagen Sie mal auf, 1. Mose 17. Da ist das erste Mal das gewesen, Vers 1. Da übersetzt Luther, ich bin der allmächtige Gott. Da steht das Wort von dem El Shaddai. Ich bin der El Shaddai. Was heißt das? Ich bin der Gott der Genügen schafft. Wenn man es ganz wörtlich nimmt, das ist ein ganz geheimnisvolles Wort. Aber es ist ganz herrlich, dass das drin ist. Ich bin der Gott, der dir alles gibt, was genug ist. Abraham, da war er 99 Jahre alt und der Sohn war noch nicht geboren. So lange hat er gewartet und nichts hat sich ereignet. Gott sagt, Abraham, ich bin der Gott der Genügen schafft. Das heißt, es allmächtig. Wir philosophieren ja manchmal über dieses Wort, ist Gott allmächtig, warum tut er dann Dinge? Statt im ursprünglichen Wort das widersetzt, ich bin der Gott der Genügen schafft. Der dir das gibt, was du brauchst, du kannst ruhen in meinem Frieden, Abraham. Und so war es ja danach. Gott hat da, wo die Stunden sich gefunden haben, die Erlösung gebracht. Und genauso ist jetzt hier bei Mose, lass doch das, ich schaffe doch genügend. Ich habe mich dort offenbart als der El Shaddai, der Gott, der genügen schafft. Übrigens, das Wort finden wir ja dann wieder beim Paulus, gerade in seiner körperlichen Schwäche, in seiner Krankheitsnot, wo er dreimal zum Herrn gefleht hat. Und da hat der Herr zu mir gesagt, 2. Korinther 12, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft vollendet sich in deiner Schwäche. Die schafft genügen, lass dir genug sein. Und wie viele Menschen hat das getröstet? Mich spricht das immer so an, ist auch in dem Buch drin, mit der Catherine Booth, der Frau von William Booth, dem Gründer der Heilsarmee. Der William Booth war ja Kaufmannslehrling und hat gebrannt für Jesus und hat diesen Dienst begonnen, aber es hat ihm immer etwas gefehlt, weil er so, das ist ja immer wieder so schön, ich sage das ein bisschen derb, Gott beruft auch Wildsäue, also die sind gar nicht so richtig angepasst. Gott nimmt da Leute so weg von der Prärie, so von der freien Wildbahn. Und der William Booth hat immer gelitten eigentlich, dass er so schlecht sie bewegen, und hat Gott ihm die herrliche Catherine gegeben. Und die war eine Frau, die hat die Menschen erreicht, die hat das Geld für ihn eingetrieben, die hat die Vorträge gehalten, die hat die Herzen der Menschen gewonnen. Er war der Feuerkopf immer. Und sie waren eine wunderbare Ehe. Und Gott hat dem William Booth, der so ein tolles Sozialwerk aufgebaut hat, übrigens, in der Christenheit gibt es ja niemand so bei uns, der so wirkt wie die Heilsarmee. An den Prostituierten, an den Kriminellen und Gefängnissen und Obdachlosenheimen. Und in dieser Arbeit hat Gott dem William die Frau weggenommen, auf die er angewiesen war. Und im Sterben, war ein ganz schweres Sterben, wo auch William auf den Knien lag, Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Da hat die Catherine noch auf den Spruch an der Wand gezeigt. Das war das. Lass dir an meiner Gnade genügen. In der englischen Übersetzung, die Gnade reicht für dich. Also die Güte Gottes ist ausreichend da, William, auch wenn die Lüge ein Leben lang furchtbar sein wird. Weil Gottes Güte sich in deiner Schwäche vollendet. Du wirst in all deinen Engpässen erst umso mehr die Größe Gottes erfahren. Das ist ein ganz großer Zuspruch. Nicht, dass Gott nicht die Wunder machen könnte, sondern es ist ein Geheimnis seiner Wegführung, dass er so sich offenbart. Und nun sagt Gott, ich habe mich doch schon bei den Vätern so offenbart als der Gott, der Genügen schafft. Ich will mich dir aber noch erweisen, und das ist ein ganz besonderes Stück, noch mehr als der da Herr ist. Das, was nachher der Mose erleben durfte, war für die Israeliten über Jahrhunderte bis zum Kommen Jesu der absolute Erfahrungsbeweis Gottes, als die Wellen des Meeres sich teilten und sie trockenen Fußes sind durchgewandt. Das gibt's doch nicht. Das ist unmöglich. Das kann man nicht. Aber der Herr hat's getan, um seinen Israeliten zu sagen, ich bin der Herr. Und das ist nur noch überholt worden durch das Opfer von Jesus am Kreuz, wo Gott seine Liebe gegen uns beweist, dass er seinen Sohn für uns sterben lässt. Das ist der Herr, der für meine Sünde stirbt, der große Herr. Er will sich an uns offenbaren als der große Herr. Das darf ein Mose in diesem Augenblick auf einmal erfahren. Die Ältesten von Israel sagen, du bist ein Versager, lass lieber alles in Ruhe, du kannst die Sachen nicht. Er selber zweifelt an sich, und dann sagt ihm der Herr, außer mir ist kein Heiland und ich bin bei dir. Und er darf wissen, der Herr gibt alles, was ich brauche. Und alles, was jetzt nötig ist, darf ich erleben. Er muss noch warten. Und wie triumphal hat dies Gott bestätigt. In der Wüste. Als das Volk das goldene Kalb gebaut hat. Als sie kein Brot zu essen hatten, als kein Wasser da war. Und der Herr wirkt mächtig. Die Hanna sagt in ihrem Loblied, Lobgesang, der Herr hebt den Geringen aus dem Staub und den Armen aus dem Kot, um ihn bei den Edlen zu setzen und in den Thron der Ehre zu geben als sein Erbteil. So geht der Herr mit uns um. Du, Du musst wissen, der Herr hat ganz Großes vor. Leit deinen Wert bei Gott nicht ab von deinen Erlebnissen, sondern wisse es. Der Herr hat ganz Großes mit dir vor. Und er will dein Leben segnen und er will dich zu Ehren setzen und er will mächtig wirken. Das ist ganz wichtig, auch wenn ich nichts fühle, auch wenn ich nichts sehe. Denn das hat ganz genau Gott gerade weggenommen. Das Sehen und das Fühlen. Sondern das Hören auf sein Wort und das Wissen. Sie kennen alle, es ist ja schön, da oben in der Bibliothek stehen so schöne Lebensbeschreibungen. Es ist immer wieder schön, man blättert mal wieder in so Lebensbeschreibungen. Und das ist die Biografie von dem Georg Müller in Brüssel. Das ist ja für uns ein solcher Glaubensheld gewesen, wie man sich ihn nicht größer vorstellen kann. Der betete und Gott schenkte ihm gewaltige Wunder. Aber wenn Sie mal die Biografie genau lesen, da steht der interessante Satz drin. Es war ganz anders, als wir wieder mal machen. Genau das gleiche wie der Michelangelo mit dem Mose. Wir machen da ein tolles Bild, was es für ein Supermensch war. Weil er so schwach war, steht da drin. Weil er so schwach war, lehnte er sich ganz auf die Hand dessen, der nicht nur in unserer Schwachheit wirkt, sondern der seine ganze Kraft in unserer Schwachheit vollendet. Bis zum Ende ist es der Triumph Gottes beim Leben von George Müller gewesen. Der konnte es gar nicht selber. Der konnte es gar nicht selber. Und deshalb ist es oft ganz normal, dass auch große Boten Gottes ganz schwach sind. Ganz schwach. Nervenkraft schwach. Körperliche Kraft schwach. Und Gott demonstriert es nochmal über den Ludwig Hofer. Es kommt von mir und ich tue es. Und ich will es Ihnen bloß sagen, damit Sie Mut haben. Sag, jetzt will ich darauf Ja sagen und Gott beim Wort nehmen. Und ich habe mir diese Biografie von dem George Müller gekauft. Irgendwo mal im Antiquariat, weil mein eigenes Exemplar, vielleicht habe ich mal verliehen gehabt. Und das ist so nett. Da hat einer ein Gustav 1910, das seinem Bruder Hermann gewidmet. Und das ist interessant, was der in die Widmung reingeschrieben hat. Was der Gustav seinem Hermann wünschte, warum er den George Müller da geschenkt hat. Ich wohne bei denen, die zerbrochen sind. Da hat der Gustav seinem Bruder Hermann gesagt, du, deshalb liest die Biografie von George Müller, Brüssel. Meine Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Drunter geschrieben, dein Gustav. Und dass wir es wieder lernen und sagen, das, was von Mose beschrieben ist, ist doch für uns geschrieben, wie dass ich die Wege Gottes verstehe, warum in unserer Gemeinde manchmal so Dunkelheiten sind, warum manchmal solche Enttäuschungen sind, weil der Herr sich wunderbar erweisen will. Und wie steht denn im Hebräerbrief von Mose? Er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Er hat das Wort von Gott gehabt und sagt, dann gehe ich fröhlich meine Straße weiter. Und bin getroster Zuversicht, weil der Herr da ist. Das Größte, was wir von Gott sagen, der Herr, der mächtige, wunderbare, herrliche Heiland, der sich an mich gebunden hat, der mich lieb hat, der mich gerufen hat, der mich in Dienst genommen hat. Darum wird es nicht vergeblich sein, was ich wirke. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, ich habe vielen Dank, dass wir vor dir all das offen sagen dürfen, mit der Schwachheit und mit dem Versagen und mit der Ohnmacht. Herr, verzeih uns, wo wir manchmal so lockere Worte machen und protzen und angeben. Du willst die stolzen Prahler nicht haben. Du siehst das Elend unseres Herzens, auch unser Versagen. Aber wir wollen deine Siege erleben. Wir wollen Heilsgeschichte erleben, auch in unseren Tagen. Wir wollen erleben, wie du deine Gemeinde baust, wie Menschen zum Glauben kommen und wie du unseren schwachen Dienst dazu gebrauchst. Wie du uns herausführst aus der Knechtschaft, der Sünde, wie du unser Leben veränderst, wie du uns erneuerst. Und wir danken dir auch für diese Tage, die du uns jetzt hier schenkst, unter deinem Wort. Und wir wollen jetzt auch für Menschen beten, die uns in Sinn kommen, die in solchen schweren Anfechtungen sind und in Krisen. Sei du jetzt ganz besonders bei ihnen und rede durch dein Wort zu ihnen und gib auch uns Geschick, dass wir sie aufrichten und trösten dürfen in deinem Namen. Amen.